Herzlich willkommen zu diesem vierten und letzten Vortrag in dieser Session auf der Foskes 26 in Göttingen. In dieser Session geht es um PostgreSQL, Postgres-Datenbanken und wir hören jetzt einen Vortrag von Marion zum Geodatenmanagement mit Postgres. Los geht's.
Danke für die Einführung und herzlich willkommen. Schön, dass ihr zu dieser späten Stunde so zahlreich erschienen seid, um etwas über PostGIS und dem Geodatenmanagement in der Datenbank zu erfahren. Ich hoffe, ich kann euch hier etwas mitgeben und ihr könnt etwas mit nach Hause nehmen. Kurz zu mir, ich bin Marion, ich arbeite für eine Firma namens Camp2Camp, dasselbe Firma wie im vorletzten Vortrag auch schon einen Vortrag gehalten hat von meinem Kollegen Dominik, vielleicht hat der eine oder andere da auch mitgehört. Ich bin Full-Stack-GIS-Entwicklerin und arbeite aber auch sehr, sehr viel mit Geodaten. Ich mache sehr viel ETL und Datenpipelines, wo dann auch immer wieder die Frage aufkommt, wie speichere ich die Daten in der Datenbank. Die Firma, wie schon gesagt, wir sind eine Schweizer Firma. Wir sind seit 2001 unterwegs in der Schweiz, in Deutschland und in Frankreich. Ich bin in der Schweiz stationiert, deshalb auch mein Hochdeutsch. Ich gebe mir sehr viel Mühe, ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Genau, und wir arbeiten wo immer möglich mit Open Source und versuchen da auch sehr viel wieder zurückzugeben an die Community. Überall, wo wir das irgendwie können, spielen wir das zurück. Genau, und deshalb ist auch so ein bisschen die Motivation, mit Postgres und PostGIS zu arbeiten. Da gibt es eine sehr aktive Community, die ich empfehlen kann, wenn ihr genauer da reinschaut, sie ist sehr offen und um Leute willkommen zu heißen, die Interesse haben. Kurz zur Präsentation. Ich werde ganz, ganz kurz erklären, was PostGIS ist. Ich werde da nicht im Detail darauf eingehen. Der Vortrag zielt eigentlich mehr darauf ab, dann eine Idee zu geben, wie kann ich ein Datenmodell aufbauen in der Datenbank und was macht Sinn und was macht vielleicht weniger Sinn. Und ganz zum Schluss habe ich auch noch ein paar Beispiele mitgebracht aus der Praxis, mit denen die ich in meiner täglichen Arbeit immer mal wieder sehe, wie man die Daten ernten kann sozusagen oder wie man sie dann anwenden kann, wenn man sie dann einmal in der Datenbank hat. So, vielleicht, was sind Geodaten? Ich denke, die meisten von euch können diese Frage beantworten. Ich habe das trotzdem ganz kurz aufgegriffen, um in die Tiefe zu gehen und die grundlegenden Fragen zu klären. Im Prinzip, Geodaten sind eigentlich Daten, die einen räumlichen Bezug haben. Also es kann über Raster, über Vektordaten gehen, Geometrien, Geografien in der Datenbank. Vielleicht eine schwierigere Frage, in welchem Format kommen Geodaten? Und da gibt es so einiges. Es ist nicht die Limite, was es da gibt. Ich habe einfach mal aufgelistet, was mir so im täglichen Arbeiten über den Weg läuft. Aber da gibt es noch einiges mehr. Das macht das Ganze auch ein bisschen komplex, weil die Geodaten in so vielen verschiedenen Formen kommen. Das heißt, der Ursprung ist nicht unbedingt immer derselbe von den Daten. Und diese Daten, die möchten wir jetzt irgendwie in die PostGIS-Datenbank reinbekommen, in einer Form oder in einer anderen Form. Zur Motivation, weshalb PostGIS? PostGIS ist bereits vorhanden in der, wenn man eine Postgres-Datenbank hat, wenn man mit Open Source arbeitet. Es gibt auch andere Datenbanken, die räumliche Daten unterstützen. Die Postgres-Datenbank ist eine sehr robuste Datenbank und bietet daher sehr viel. Und die Extension PostGIS baut auf dieser konsistenten Struktur auf und ermöglicht uns die Weiterverarbeitung von den Daten. PostGIS ist im Prinzip eine Extension, die uns einfach den räumlichen Bezug der Daten in der Datenbank ermöglicht. Es bringt ein Indexierungssystem und es bringt eine Riesenpalette an Funktionen, um die Daten in der Datenbank selber zu verarbeiten oder zu transformieren, zu verallgemeinern oder was man dann halt machen möchte. Also da gibt es wirklich eine Riesenpalette. Weiter, was sehr spannend ist an PostGIS und was es auch sehr interessant macht, ist, dass die Dokumentation ist sehr gut, also es gibt eine extrem gute Dokumentation. Die Community ist sehr aktiv, also sprich, es ist eine alte Community, eine beständige Community und es wird immer noch aktiv weiterentwickelt, also es ist nicht eine Gefahr, dass das jetzt irgendwie zusammenbricht. Genau, und es läuft unter der Open Source Lizenz der GNU Public License, so es ist frei verfügbare Software. Das Datenmodell, wie schon angekündigt, ist eigentlich der zentrale Punkt von diesem Vortrag. Wie speichern wir die Daten? Ich möchte nun ein bisschen genauer darauf eingehen, was für Möglichkeiten das da existieren und wie man das analysieren kann. Ich beginne wieder ganz am Anfang mit den Daten. Wir haben gesehen, es gibt ganz verschiedene Daten. Also es gibt Vektordaten in Form von GeoJSON oder Shapefiles, GeoPackages. Und wenn wir jetzt vorstellen, dass wir so eine Datenmenge haben, müssen wir uns zuerst mal überlegen, wie kommen diese Daten in die Datenbank, wenn wir hier auf der rechten Seite unsere Datenbank haben. Und da gibt es verschiedene Tools, mit denen wir arbeiten können. Ich habe ein paar aufgelistet. Vielleicht gibt es noch andere, die ihr kennt. Das sind wahrscheinlich so die gängigsten. Wir haben GDAL, das ist ein Open Source ETL-Tool, das hauptsächlich Command-Line-mäßig benutzt wird. Dann gibt es Shape2 Postgres, wenn man Shape-Files in die Datenbank importieren möchte. Als weiteres Beispiel für OSM-Daten gibt es ein spezielles Tool, OSM to Postgres. Dann ein neueres oder ein Tool, das auf Open Source auch basiert, ist das Apache Hop. Das ist in der letzten Zeit hat es ein bisschen mehr Aufwind bekommen und mittlerweile ist es auch möglich, das GDAL da mit, also die GDAL-Funktionalitäten mit zu benutzen, damit das einen größeren auch Wert hat für die Geodaten. Man kann auch Cookies verwenden. Cookies hat eine große Verwendung, wo man Daten importieren kann in die Datenbank. Ein vielleicht nicht ganz konventioneller Weg, aber wenn man grundsätzlich WK, also Well-Known Text oder Well-Known Binary Formate hat von den Geometrien, ist es möglich, SQL direkt zu verwenden, via PSQL zum Beispiel. Und schlussendlich habe ich noch FME, das kennen vielleicht der ein oder andere, ist ein lizenziertes Tool, es ist sehr groß für ETL im Geodatenbereich. Genau, also jetzt haben wir unsere Daten in der Datenbank. Die Frage nun stellt sich, wie strukturiere ich meine Daten und was für ein Modell baue ich auf? Eine Möglichkeit ist, wir nehmen die Daten Wir nehmen Geografien, Geometrien, Rasterdaten und wir stoßen das einfach alles in eine Tabelle. Diese Möglichkeit besteht. PostGIS macht da keine, modst da nicht. Es gibt diese Möglichkeit. Die Frage ist dann nur, vielleicht haben wir da irgendwann ein Problem, wenn wir die Daten benutzen wollen oder weiterentwickeln wollen. Also lassen wir das mal sein und versuchen, einen anderen Weg zu finden, um die Daten in die Datenbank zu speichern. Der erste Weg, den ich euch darstellen möchte, ist der heterogene Weg. Der Unterschied zum vorher vorgestellten Weg ist, dass wir hier eigentlich nur Vektordaten in eine Tabelle speichern. Was wir allerdings in diesem Fall machen, ist, wir haben eine Tabelle mit einer Spalte für die Geometrien. Und in dieser Geometriespalte können wir alles reinschreiben. Also Collections, wir können Line Strings, Points, Polygons, alles reinschreiben. Aber wir beschränken uns auf einen Typ in dem Sinne. Wir schreiben nur zum Beispiel Geometries hinein und keine Rasterdaten. Also es ist schon ein bisschen differenziert. Und das können wir auch in dem Sinn dann schon überprüfen in der Datenbank. Also dass diese Constraint erfüllt wird beim Schreiben der Daten. Eine weitere Idee ist, dass wir homogene Tabellen machen. Also sprich, wir machen zum Beispiel für ganz strikte, für einen Geometrietyp eine Tabelle. Also wenn wir Line Strings haben, dann schreiben wir das in eine Tabelle. Wenn wir Polygone haben, dann schreiben wir das in eine andere Tabelle. Oder aber wir haben eine Tabelle mit mehreren Spalten, wo wir die verschiedenen Geometrien dann unterschiedlich reinschreiben. Also die Linienspalte, die Punktspalte und die Geometriespalte, Polygonspalte zum Beispiel. Wenn wir noch einmal ein Stück zurückgehen und die Heterogenen anschauen, ein bisschen mehr im Detail, haben wir gewisse Vorteile. Und zwar, dass die, je nachdem sind die Queries relativ einfach und das Modell ist auch nicht sehr kompliziert. Also wir haben nur eine Tabelle, wir haben nicht fünf Tabellen. Das Problem ist, dass wir nicht wirklich kontrollieren können, ob die Geometrien stimmen und ob die Geometrien wirklich das sind, was wir wollen. Also wir haben da keine Kontrolle. Und wenn wir nachher im Nachgang die Daten wieder benutzen wollen, haben wir das Problem, dass wir immer einen Filter setzen müssen, weil viele Tools nicht mit den verschiedenen Geometrien umgehen können. Und weiter, was auch noch ein Problem ist, wenn wir zum Beispiel die Punkte in der gleichen Tabelle haben wie die Polygonen, wir möchten wissen, ist ein Punkt in einem Polygon, dann müssen wir mit Self-Joins arbeiten und das benötigt relativ viel, also es ist relativ rechenintensiv. Also je nachdem, was man mit den Daten machen kann, kann das ein bisschen schwierig werden. Bin ich ein bisschen durch die Daten gegangen, die ich habe, und ich habe effektiv ein Beispiel gefunden von einem Layer, in dem die Daten in einer heterogenen Tabelle dargestellt werden. Und das ist so ein Layer, wo effektiv wir Multipolygone, Punkte und Linestring in einer Tabelle speichern. Es gibt da verschiedene Gründe dafür. Es ist nicht eine sehr große Tabelle und es würde wie keinen Sinn machen, das noch mehr aufzuteilen für irgendwie 600 Features in der Tabelle. So, das ist überschaubar. Für die homogene Tabelle, wenn wir das genauer anschauen, wir können jetzt, wenn wir das ein bisschen auseinandernehmen im Vergleich zur heterogenen Tabelle, haben wir mehr Konsistenz. Und es ist einfacher, die einzelnen Geometrien wieder zugänglich zu machen. Wir haben bessere Performances bei den Joins, wenn wir die Tabellen miteinander joinen, weil wir nicht Self-Joins machen müssen und wir haben wirklich nur die Geometrien und wir wissen, welche Geometrie das ist. Also es ist ein einfacheres Handling. Die Datenstruktur ist aber je nachdem schon etwas komplexer und wenn man verschiedene Daten aus verschiedenen Tabellen ziehen möchte, braucht es einen Union, um das wieder zusammenzusetzen. Ich habe hier noch ein Beispiel, wo das so in unterschiedliche Tabellen gemacht wurde, weil es waren relativ viele Punkte und wir haben dann effektiv eine Unterscheidung gemacht von den Layers. Eine weitere Möglichkeit ist Table Inheritance. Table Inheritance kann man sich vorstellen, wie wenn man programmiert, ist eine Art Vererbung. Also man hat eine Parent Table und man hat dann Child Tables. Und die Parent Table, die hat einfach die Attribute, welche gemeinsam benutzt wird. Und die Geometrien werden dann unterschiedlich von der Tabelle im Prinzip definiert in der jeweiligen Tabelle. Das Problem hier ist ein bisschen, dass das Datenmodell extrem schnell komplex wird und es gibt auch eine Problematik mit den Primary Keys und den Foreign Keys, die nicht vererbt werden. Also es ist ein eher komplexes System, das man aufbauen muss. Für die Datenhaltung und die Performance ist nicht optimal, gerade wenn man nicht sehr große Datenmengen hat. Als Alternative zum Inheritance-Modell gibt es das Partitioning-Modell. Partitioning wird sehr oft benutzt, wenn man zum Beispiel Daten hat, die Datum ändern, also man hat vielleicht die Partitioning macht man dann auf ein Jahr. Man kann die Partitioning aber auch machen auf bestimmte Geometrien. Also ich kann partitionieren, ob es ein Punkt ist, eine Linie oder ein Polygon. Und wenn man jetzt zum Beispiel die Tabelle, also das Beispiel von vorhin nimmt, dann sieht das am Ende so aus. Also ich habe eine Partition und mache dann ein Partition Constraint, also ein Constraint für die Partitioning, wo ich dann sage, diese Partition hat nur Punkte oder die Partitioning hat nur Linien. Also ich zerschneide wie die Tabelle am richtigen Ort. Das hat zum Vorteil, dass also erstens die Performance ist relativ gut, gerade wenn es große Datenmengen sind. Die Indexes werden vererbt und wenn man etwas in die Tabelle reinschreibt, dann wird es automatisch ans richtige Ort, also in die richtige Partition reingeordnet. Das Datenmodell ist auch etwas komplexer und man muss sich Prinzip von Anfang an schon überlegen, wie das Datenmodell, also wie die Tabelle aussieht. Es ist nicht ganz einfach, im Nachgang noch dann Attribute hinzuzufügen. Genau, ich werde noch ganz kurz ein paar Sachen zum, wie man die Daten jetzt wieder ernten kann oder wie man die benutzen kann, sagen. Ich habe da ein paar Beispiele. Als erstes, wenn wir uns die Datenbank vorstellen, kann man sich das vorstellen, es ist das Zentrale und es gibt dann im Prinzip ganz viele Anwendungen, welche die Daten benutzen können. Das eine sind Applikationen, welche man entwickeln kann. Es gibt Cookies, es gibt Map-Server, Geo-Server, der auf die Datenbank zugreifen kann. Und da ist effektiv dann die Frage, was möchte ich mit den Daten machen? Und das gibt im Prinzip die Antwort, zu welchem Modell das man idealerweise benutzt. Ich habe hier eine kurze Anwendung, mit der ich sehr viel arbeite. Es ist von der Swiss Topo, das ist die Geodateninfrastruktur von Schweizer Bund. Die haben eine sehr, sehr große Geodateninfrastruktur mit sehr viel Daten, und wie das funktioniert, ist im Prinzip, sie haben eine zentrale Datenbank und greifen über einen Map-Server auf die Datenbank zu, der dann die Layers liefert an die Applikation, und sie greifen auch auf die Daten zu für die Tooltip-Generierung. Genau, also da ist effektiv die Frage, wie man das nachher ernten möchte, um die Frage zu beantworten, welches Modell, aber im Prinzip sind das die Modelle, die möglich sind. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Falls ihr noch Fragen habt, ich glaube, es gibt noch die Fragenrunde.
Danke dir für diesen Vortrag. Es gibt doch ein paar Fragen. Frage 1, kann man in der Datenbank zentrale Wertelisten bereitstellen, die dann für alle Geodaten in der Datenbank referenziert werden können?
Was ist gemeint mit zentralen Wertelisten?
Also, ich kann nicht zurückfragen.
Was?
Nein, mit Mikro bitte. Immer mit Mikro, sonst können, wenn wir kein Mikro haben, können die Leute am Fernseher das nicht verfolgen. Nochmal?
Es gibt ja Wertelisten, die vielleicht für viele Geodatenbestände von Interesse sind. Zum Beispiel die Himmelsrichtung. Die muss ich ja nur einmal irgendwie definieren mit 1, 2, 3, 4 und Nord, Süd, Ost, West und kann die in 10 Geodatensätzen ansprechen. Gibt es für Status, für Qualität oder sonst wie? Also solche zentralen Wertelisten, die Geodatenbank, also Feature-Klassen übergreifend sinnvoll zu verwenden werden, dass ich die dann aus einer Feature-Klasse anspreche, aus einem Feld und sage, Domain 1, verwende mir mal diese Auswahlliste, Werteliste, die irgendwo zentral in der Postgres-Datenbank hinterlegt ist.
Ja, das kann man. Also das ist im Prinzip eine allgemeine Frage, wie man das macht in einer Datenbank, aber das kann man gut über Foreign Keys lösen. Das heißt, man legt eine Tabelle an, wo diese Werte drin sind, und macht einen Foreign Key auf die Tabelle mit den Geodaten. Also ist im Prinzip der Standard, wie man das auch mit in anderen, also es ist jetzt nicht spezifisch auf Geodaten, aber man kann das gut genau gleich machen in der Datenbank. Ja.
Die nächste hochgewotete Frage, kannst du nochmal die Vor- und Nachteile zwischen Postgres und GeoPackage für das Management von Geodaten vielleicht erläutern? Du hast das vorhin am Ende mal kurz erwähnt, aber Also
ich habe es nicht in dem Sinn Vor- und Nachteil erwähnt, ich habe es mehr in einfach der Möglichkeit, GeoPackage ist ein Typ, wie man Geodaten speichern kann. Ein GeoPackage ist etwas, das mehr, es ist etwas mobiler, sage ich jetzt mal, und es ist nicht unbedingt etwas, wo man eine riesengroße Datenmenge speichern würde. Es ist auch sehr gut geeignet, wenn man Daten hat, die man von A nach B transportieren möchte. Also wir bekommen sehr viele Geopackages, die wir dann in die Datenbank einlesen, wo sie wie im Prinzip beständiger sind, damit zum Beispiel die Applikation darauf zugreifen kann. Also es ist nicht ein Vor-, also Geopackage ist besser oder Datenbank ist besser, es sind zwei, es ist mehr wie Äpfel und Birnen, je nachdem, okay, was man braucht.
Okay. Was ist der Unterschied zwischen einer Ansicht View und einer Tabellenpartition?
Es ist etwas anderes. Es ist nicht ganz das Gleiche. Also im Prinzip eine View kann man sich so vorstellen. Es ist also es gibt zwei Typen von View, die Materialized View und es gibt die View. Die View ist im Prinzip wie eine abgespeicherte Query. Die Materialized View ist im Nachhinein noch etwas anders im tieferen Kern, wie es dann gespeichert wird. Da muss man auch ein Update machen. Aber es vereinfacht je nachdem eine Query, die mit sehr vielen Joins gebaut wird. Und es kann Performance Improvement geben. Das andere war die Inheritance, glaube ich, das genannt wurde.
Hier steht Tabellenpartition, aber es gibt noch eine Anschlussfrage dazu. Wann ergeben denn materialisierte Views Sinn im Vergleich zu normalen Tabellen?
Also materialisierte Views würde ich jetzt im Kontrast eher mit nicht materialisierten Views darstellen. Tabellen sind etwas, das statisch ist und Views sind etwas, das nicht wirklich statisch ist. Also Views bauen auf den Tabellen auf.
Also Views sind eher eine Abfrage, eine Melange und Tabellen beinhalten statische, sich wenig verändernde...
Genau. Wenn sich die Daten in der Tabelle verändern, dann wird die View sich auch ändern. Also das heißt, man muss da auch sich bewusst sein, dass das nicht fix ist.
Eine nächste Frage. Hast du Erfahrungen mit Metadatenmanagement in PostGIS, zum Beispiel STAC, also STAC oder DCAT Standards? Also welche Tabellen braucht es für Metadaten?
Ich würde sagen, das sind wie zwei Themen. Was ich hier in dem Vortrag behandelt habe, es sind im Prinzip effektiv die geometrischen Daten. Mhm. Die Metadaten, die wären dann nochmal einen Schritt höher, die überlagernd sind. Aber im Prinzip kann man die ähnlich auch in der Datenbank speichern. Man muss sie dann einfach richtig verknüpfen. Vielleicht so ein bisschen wie die erste Frage, die wir hatten mit den Foreign Keys.
Ich würde sagen, letzte Frage. Welche Best-Practice-Beispiele gibt es für die Benennung der Datenbanktabellen? Zum Beispiel Dataset-2022-Germany.
Benennt die Tabellen einfach so, dass ihr sie wieder versteht, respektive dass ihr noch wisst, was da drin sind. Ich weiß nicht, es ist vielleicht auch sehr wichtig, sich zu überlegen, was ist in der Tabelle drin. Eine Sache, die zu beachten ist, ist Postgres ist nicht... Also es unterscheidet nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung. Also wenn ihr da versucht, mit Groß- und Kleinschreibung zu arbeiten, dann wird das nicht funktionieren. Und gewisse Special Characters sind auch sehr suboptimal, weil es extrem schwierig wird, die Tabelle nachher abzufragen. Also ihr solltet sie so benennen, dass ihr wisst, was drin ist, dass ihr sie in der Applikation benutzen könnt und dass man sie abfragen kann.
Okay, sehr praktischer Tipp nochmal am Ende. Ja, danke schön. Das war der letzte Vortrag dieses Blogs.